Restaurierung Uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Anna und Martina, beide akademische Steinrestauratorinnen aus Wien. Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung. Reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Alltagsgeschichten und Special Moments. Und jetzt geht's los.
Hallo an alle da draußen. Heute sitzt mir nicht Martina gegenüber. Wir werden die heutige Folge ohne sie bestreiten müssen, aber wir hören sie das nächste Mal wieder. Mir sitzt aber mein heutiger Interviewpartner Fabian gegenüber. Hallo Fabian. Möchtest du dich zu Beginn einmal vorstellen?
Ja, hallo. Mein Name ist Fabian Sever. Ich bin ein Kollege von der Anna und der Martina. Wir haben gemeinsam studiert und ich bin derzeit auch Martinas Arbeitskollege am Institut für Konservierung und Restaurierung. Und ich freue mich auf das heutige Gespräch.
Wir haben es ja bereits in der letzten Folge angeteasert in unserem Jahresrückblick. Wir würden gern mehrere Folgen einem bestimmten Thema widmen. Und zwar geht es um Lesbarkeit. Fabian und ich, wir werden heute über Lesbarkeit in all seinen Facetten sprechen, weil Lesbarkeit einfach ein sehr zentraler Begriff ist in der Konservierung und Restaurierung, vor allem wenn es um die Zielsetzung geht. Also wenn es darum geht zu formulieren, was ich eigentlich mit meiner Restaurierung bezwecken möchte. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Möchte ich etwa das Werk salopp gesprochen verschönern, in einen gepflegten und ausstellungsfähigen Zustand versetzen? Oder geht es mir in erster Linie darum, die Substanz zu sichern? Und im Zuge unseres Gesprächs versuchen wir, diesem ominösen Begriff nachzuspüren, aber ich sage es gleich, wir können und wollen keine Definition von Lesbarkeit geben, sondern ich würde sagen, wir schauen einfach, wohin uns dieses Gespräch führt. Und um sich das ein bisschen besser vorstellen zu können, wie wir Restauratorinnen diesen Begriff verwenden, gebe ich ein Beispiel aus der Praxis. Also ich habe mir einen Satz oder Teil eines Satzes rausgesucht, der so in einem meiner Restaurierberichte steht. Der lautet so: Ziel der Restaurierung ist, die Steinskulpturen in einen ausstellungsfähigen, gepflegten Zustand zu versetzen und ihre Lesbarkeit zu verbessern. Dazu ist neben der Reinigung der Oberflächen das Schließen von Rissen und Ergänzen von Fehlstellen notwendig.
Das heißt also, die Skulpturen, auf die du hier verweist, sind offenbar beschädigt und es ist vermutlich nicht mehr so ganz klar ersichtlich, was im Detail dargestellt war. Das heißt also, die Lesbarkeit der Form und der ästhetischen Erscheinung sind beeinträchtigt. Und die Restaurierung soll eben zu einer Verbesserung der Lesbarkeit führen. Und in diesem Fall ist damit gemeint, dass die Materialität des Objekts, also der Naturstein, aus dem sie gefertigt sind, wieder betont werden soll. Und eben diese Materialität ist durch Oberflächenveränderungen, durch Verschmutzungen, Auflagen, Krusten verunklärt, weshalb die Skulpturen gereinigt oder freigelegt werden sollen. Und formale Fehlstellen sollen dann teilweise geschlossen oder rekonstruiert werden. Es gibt also nicht die eine Lesbarkeit, sondern offenbar mehrere Auslegungen davon.
Genau. Bei dem Beispiel zählt jetzt eben nicht nur die Lesbarkeit des Materials, also dass man jetzt nachvollziehen kann, woraus bestehen diese Steinskulpturen, erkenne ich, aus welchem Stein sie gefertigt worden sind, sondern auch um die Lesbarkeit der Form. Durch das Schließen von Rissen und Fehlstellen erhofft man sich, dass man das Objekt nachher besser lesen kann. Also beispielsweise, die Skulptur hat jetzt mehrere Risse entlang des Arms und wenn ich jetzt die Risse dort mit einem dem Bestand angepassten Mörtel schließe, dann kann ich dann den Arm als solchen erkennen und bin dann nicht abgelenkt von den Rissen. Also irgendwie möchte man die Schäden unsichtbar machen.
Ja, da würde ich mal behaupten, dass die verschiedenen Auslegungen von Lesbarkeit an die grundlegenden Kriterien des Kunstwerks gekoppelt sind, also dem Material, der Formgebung, der Typologie, also der Objektart, der Ikonografie, dem Darstellungsinhalt, aber auch der Ikonologie, dem breiten historischen und kulturellen Zusammenhang, der allgemein der Objektgeschichte mit Altrestaurierungen und so weiter, die das Werk eben für uns ausmachen. Das Restaurierziel gleicht meiner Ansicht nach nicht umsonst einem Imperativ. Die ästhetische Erscheinung soll wiederhergestellt werden und so weiter. Durch Restauriermaßnahmen soll etwas sichtbar gemacht werden, und zwar eben bestimmte Wertevorstellungen, gesellschaftliche, religiöse, fachspezifische, und zwar immer im Interesse von jemandem, der das Ziel vorgibt. Im Idealfall entsteht dieses durch eine gemeinsame Diskussion mit mehreren Beteiligten. Das ist, wenn du mich fragst, ein entscheidender Punkt, wenn man über Lesbarkeit spricht.
Ja, und aus dem Beispielsatz, den ich jetzt eben aus meiner Arbeit entnommen habe, wird auch ersichtlich, dass das Objekt für eine Ausstellung restauriert werden soll und demnach bestimmten Anforderungen entsprechen soll. Konkret gesagt, bei einer Restaurierung, insbesondere bei Museumsobjekten, gibt es ja mehrere Besprechungen mit dem Auftraggeber. Also in diesem Fall Absprache mit Kuratorinnen, anderen Restauratorinnen oder jemanden aus der Denkmalpflege, und zusammen werden dann gewisse Vorgaben und Anforderungen klar, was wollen wir mit der Konservierung und Restaurierung erreichen, weil das Ergebnis davon ist ja die Ausstellung des Objekts, und das ist für Museumsbesucherinnen und die Fachkollegenschaft eben zugänglich und lesbar gemacht werden soll. Aber nicht nur für Museumsbesucherinnen, sondern auch für Expertinnen ist es entscheidend, welche Erfahrungen sie mitbringen, welche Vorkenntnisse, weil und auch in gewisser Weise mit welcher Intention sie auf die Werke zugehen. Also gehe ich in die Ausstellung eher passiv und ich möchte mir einfach die Werke anschauen und auf mich wirken lassen, oder gehe ich aktiv auf die Werke zu und bin neugierig, nachfragend und möchte einfach mehr darüber erfahren. Das heißt, formale Geschlossenheit muss nicht unmittelbar zum Verständnis eines Werkes beitragen, wenn man jetzt selbst keine Vorstellung davon hat, wie es einmal ausgeschaut haben soll. Also wenn ich jetzt eine Skulptur sehe, die zwar formal geschlossen ist, ich aber trotzdem keine Ahnung habe, um welche Skulptur es sich handelt, dann bringt es mir jetzt auch nichts, dass alle Fehlstellen geschlossen sind.
Ja. Laut deinem definierten Restaurierziel, in dem Beispiel, das du eben gebracht hast, sollen Fehlstellen bis zu einem gewissen Grad beseitigt werden. Dadurch werden aber andere mögliche Arten von Lesbarkeit reduziert. Man kann bestimmte Aspekte der Objektgeschichte am Objekt selbst nach einem solchen Eingriff wie einer Reinigung nicht mehr so einfach nachvollziehen, weshalb eben eine umfassende Dokumentation wichtig ist. Aber eine Doku kann das dennoch niemals vollständig ersetzen. Ein Eingriff bleibt ein Eingriff.
Also du sagst, bei einer Restaurierung entscheidet man sich für eine Art von Lesbarkeit.
Nicht nur für eine Lesbarkeit, es ist mehr ein Abwägen verschiedener Werte, von denen man einige durch die Schaffung von Lesbarkeiten besonders hervorbringt bei der Restaurierung. Mitunter wird der Lesbarkeit einer Seite des Werks der Vorzug gegeben, etwa der formalen Erscheinung. Man kann aber die anderen Eigenschaften des Werkes nicht völlig ausschalten. Man muss sich letztlich entscheiden, ob man die Skulptur reinigt oder ob man den verschmutzten Zustand belässt und damit einen Teil der bisherigen Objektgeschichte, je nachdem, welche Aussage man treffen will.
Okay, da muss ich jetzt ein bisschen einhaken, weil aus konservierungswissenschaftlicher Sicht gesprochen, müsste man hier einwerfen, dass es ja in erster Linie um den Bestandserhalt geht. Also müsste man sich jetzt an diesem spezifischen Beispiel fragen, ob von der Verunreinigung ein Schadenspotenzial ausgeht. Zum Beispiel, ich habe dichte Schmutzauflagen auf meiner Steinskulptur, die mitunter säurehaltig sein können, die die Steinoberfläche anätzen können. Also man muss ja festhalten, im Unterschied zur Restaurierung geht es in der Konservierung in erster Linie um den Bestandserhalt.
Das ist völlig richtig. Aber Substanzerhaltung darf nicht als Einfrieren des Werks in der Zeit missverstanden werden, sondern es ist vielmehr selbst ein Weiterschreiben der Objektgeschichte und ein weiterer Abschnitt in der Biografie des Werks. Erhöhung von Lesbarkeit ist nicht Wiederherstellung eines entstehungszeitlichen Zustands, sondern es ist die Erzeugung eines neuen Zustandes, der dem Originalen ähneln kann, aber das nicht muss. Vor allem bei politisch vorbelasteten Denkmälern sind diese Verhältnisse mitunter auf den Kopf gestellt, wo man den konservatorischen Ansatz kritisch sehen könnte. Zum Beispiel beim Karl-Lueger-Denkmal am Stubentor. Das Monument des ehemaligen Wiener Bürgermeisters, der bereits zu Lebzeiten als offensiver Antisemit auftrat und auch zur Salonfähigkeit der Judenfeindlichkeit beitrug. Es wurde damals zwar schon kritisch gesehen, aber es gab keinen wirksamen Widerstand. Das postum gewidmete Denkmal besteht aus einer bronzenen Skulptur von Loeger, die auf einem hochragenden Sockel aus Untersberger Marmor steht und vom Bildhauer Josef Müllner in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts vollendet wurde. Seit einigen Jahren wird dieses Denkmal massiv zur Zielscheibe von politisch motiviertem Vandalismus, also Graffiti und mechanische Beschädigungen und teils großflächige Farbbeschmierungen, die den diskriminierenden Charakter anprangern, und das führte wiederum zu Interventionen aus dem reaktionären Lager. Und daraus entstand eben eine langjährige Diskussion unter Beteiligung unter anderem der Angewandten des BDA und sonstigen Vereinigungen, die darauf aufmerksam wurden und versuchten, fachlich fundiert über den weiteren Verbleib dieses Denkmals zu beraten. Die Vorschläge reichten dabei von der vollständigen Abtragung bis zu einer sanften Kontextualisierung mit Hinweisschildern. Im Rahmen eines ausgeschriebenen Kunstwettbewerbs ging Clemens Willidals Beitrag siegreich hervor, wonach das Denkmal um 3,5 Grad nach rechts geneigt werden soll, um eben die Schieflage des Monuments und seiner Botschaft hervorzuheben. Wenn man da täglich daran vorbeigeht, sieht man, dass keine Anstrengungen mehr unternommen werden, die Beschmierungen oder Beschädigungen am Material zu beheben.
Genau, es gibt eine Notfallrestauratorin, der oder die in Bereitschaft steht bei Protesten oder Demos, wo man vielleicht davon ausgeht, dass Kunstwerke im öffentlichen Raum beschädigt werden können oder eben durch Vandalismus betroffen sein könnten. Und gerade beim Loeger-Denkmal wurde eben sehr oft nach einem Vandalismusakt der oder diejenige dann hinzugezogen, die das dann gleich entfernt hat, weil eben frische Graffiti-Farbe auch leichter zu entfernen ist als eingetrocknete. Aber eben seitdem es da diese Diskussion gibt, hat man einfach gesagt, okay, stopp. Und was ich gelesen habe, soll jetzt im Februar eben begonnen werden, das Denkmal eben um diese 3,5 Grad zu neigen.
Ja, und wenn ich mich jetzt darauf beziehe, dass, was du gesagt hast, dass der Bestandserhalt über allem steht, dann würde man hier den Kern der Sache vielleicht verfehlen, weil ich denke, dass die Sichtbarmachung dieser Missstände gegen die gleichberechtigte Gesellschaft überwiegen sollten. Die Diskussion über Lesbarkeit ist also gesellschaftlich relevant. Gerade in der Störung der materiellen und formalen Lesbarkeit liegt vielleicht der derzeit offensichtlichste Wert des Denkmals. Ich denke, dass solche Überlegungen auch Sache der Restaurierung sind.
Daran anknüpfend vielleicht ein weiteres Beispiel. Während einer Führung durch ein Wiener Museum wurden Objekte oder eher Alltagsgegenstände aus der NS-Zeit in einer Ausstellung gezeigt, wo einfach restauratorisch bewusst anders damit umgegangen wurde. Also diese Objekte wurden sozusagen weniger gereinigt, weniger gepflegt, um bewusst Irritation beim Anschauen zu schaffen, dass man sieht, da stimmt irgendwas nicht. So betrachtet wurde zum Beispiel die formale Lesbarkeit nicht gesteigert mit entsprechenden Maßnahmen, dass man jetzt Fehlstellen schließt oder eben das Werk reinigt, um die Lesbarkeit des Materials hervorzuheben, sondern man hat sich bewusst dagegen entschieden. Die Herstellung oder Nichtherstellung von Lesbarkeit nimmt damit eine moralische Komponente an. Also Restaurierung kann moralisch aufgeladen sein. Und man muss auch in diesem Zusammenhang nochmal betonen, jede Restaurierung ist immer individuell zu betrachten, weil jedes Objekt eigene Anforderungen vorgibt. Also vor einer Restaurierung muss man sich überlegen, welche Art der Lesbarkeit man hervorbringen möchte. Möchte man die des Materials oder die der Form, wie in unserem Eingangsbeispiel von der Steinskulptur? Oder eben möchte man sich bewusst zurückhalten zur Steigerung des sichtbarkeitsspezifischer Werte oder Wertevorstellungen, wie an deinem Beispiel vom Loeger-Denkmal oder der NS-Alltagsgegenstände?
Ja, mir fällt da noch ein anderes, weniger brisantes Beispiel ein, ein hypothetisches. Nämlich stellt euch eine Ruine im Wald vor, wo nur ein paar Mauerreste zu sehen sind, wobei eben die formale oder typologische Lesbarkeit ohne zusätzliche Hintergrundinformationen nur sehr schwer gegeben sind. Man weiß also nicht, ob es sich ehemals um ein Wohnhaus, eine Befestigungsanlage oder eine Kirche gehandelt hat, aber man bekommt angesichts der Ruine eine Ahnung von der Zeit und der Geschichte, die über das Objekt einhergegangen ist. Das könnte man den Alterswert nennen. Und es würde mich vielleicht irritieren, wenn man entscheiden würde, man möchte die formale Lesbarkeit wiederherstellen, also sprich die Ruine wieder aufzumauern. Aber dafür gibt es ja andere Methoden, wie etwa die digitale Rekonstruktion oder Rekonstruktionszeichnungen, Virtual Reality, verschiedene Grafiken und so weiter. Weil dadurch würde man eben den Charakter der Ruine beseitigen. Und es zeigt auch, dass die Denkmalwerte, also der Alterswert, der historische Wert, Authentizität und der erweiterte Authentizitätsbegriff von ICOMOS oder auch die Outstanding Universal Values, die die UNESCO vergibt, auf ähnliche Sachverhalte verweisen, wie wenn wir über Lesbarkeit sprechen. Nämlich es geht um ein Abwägen von Werten, die wir am Objekt, am Kunstwerk, am Denkmal schätzen und durch restauratorische Handlungen hervorbringen wollen. Das Ruinenbeispiel und viele andere zeigen, dass die Lesbarkeit des Materials zum Beispiel durch formale Intaktheit beeinträchtigt sein kann. Also durch Gestaltung kann das Material verunklärt sein. Wenn man an eine perfekt polierte Stuckmarmoroberfläche denkt, die echten Naturstein imitiert, dann ist es manchmal selbst für die Fachperson schwierig, da durchzublicken. Durch formale Schäden, also Ausbrüche, Risse und so weiter, kann die Lesbarkeit des Materials aber wieder gesteigert sein, weil man erst dann sieht, dass es eben kein Naturstein, sondern ein mit Pigmenten versetzter Gips auf einem Mauerwerksuntergrund ist.
Anknüpfend an dein Ruinenbeispiel, ich finde, dieser Umgang mit formaler Lesbarkeit kann auch eine sehr schmale Gratwanderung sein. Eben bei der Ruine wäre das Aufmauern, wäre das ja halt einfach eher kontraproduktiv, weil es halt dann diesen ruinösen Charakter auch verlieren würde. Aber wenn man jetzt an Objekte im archäologischen Kontext denkt, wo man im Zuge der Ausgrabung sie oft in einem sehr stark fragmentierten Zustand vorfindet, zum Beispiel als Keramikscherben oder man gräbt verschiedene Mauerreste aus. Und da ist aber die formale Lesbarkeit schon wichtig für das Objektverständnis. Also jetzt für Expertinnen auf diesem Fachgebiet wahrscheinlich nicht, weil sie schon anhand der Scherbe vermuten können, worum es sich dabei genau handelt. Aber wenn es jetzt darum geht, dass man Forschung und Kulturgut vermitteln möchte, dann erkennt man erst durch das Zusammenkleben der Scherben den Objekttypus, zum Beispiel, okay, das ist eigentlich eine Vase. Oder wenn die Mauerreste gereinigt werden, man entfernt die höheren Pflanzen, die ganze Erde, vielleicht sind Steine aus der Mauerkrone heruntergefallen und die vermauert man wieder, dass das geschlossen ist, erkennt man leichter einen Grundriss und kann dann das Objekt formal, typologisch oder sogar kontextuell besser einordnen, weil man sieht, das war eine Küche oder eine Taverne oder sonst etwas. Und ja, da spielen aber, was wir auch schon vorher gesagt haben, wieder die eigenen Erfahrungswerte auch eine große Rolle. Also die Kenntnis von den Objekten, die ich mir anschaue und auch die Art, wie ich daran herantrete. Eben aktiv, ich bin neugierig und möchte mehr erfahren und achte sehr genau drauf, oder passiv, ich lasse es einfach auf mich wirken und möchte jetzt keine zusätzlichen Informationen lukrieren.
Ja, es gibt eben keinen objektiven, allgemeingültigen Begriff von Lesbarkeit, sondern man einigt sich immer, welche Kriterien des Werkes man sichtbar machen möchte, zum Beispiel im Rahmen einer Museumsausstellung oder in der konservierungswissenschaftlichen Forschung. Das heißt, die Beschäftigung mit der Lesbarkeit und der Sichtbarmachung von verschiedenen Wertvorstellungen, die wir als Gesellschaft vertreten und auf die Werke projizieren und durch die Werke repräsentiert sehen wollen, ist eine verantwortungsvolle Aufgabe für alle Beteiligten. Das heißt, es stellen sich durchaus auch ethische Fragen, wenn man über Lesbarkeit spricht, und es sind meiner Meinung nach auch die Restauratorinnen gefragt, sich dieser Verantwortlichkeit bewusst zu sein und sich gegebenenfalls auch über die Grenzen ihrer eigenen Disziplin hinaus zu positionieren. Im einen Fall mag Bestandserhaltung die oberste Maxime darstellen, in einem anderen Fall ist sie vielleicht nicht mehr so leicht oder viel weniger vertretbar.
Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir jetzt diesen Diskurs aus dem europäischen Blickwinkel führen. Wenn wir aber mal in Richtung Südostasien blicken, zum Beispiel Nepal, das haben wir jetzt schon in ein paar Folgen davon gesprochen, Dort ist der historisch gewachsene Zustand, also dass man jetzt das Alter am Objekt ablesen kann, weniger wichtig als Denkmalwert als bei uns. Vielleicht noch ein praktisches Beispiel dazu. Ich glaube, das haben wir mal in einer unserer Folgen auch angegeben. Wenn in Nepal ein Kultobjekt angebetet wird, wo die Gottheit darin wohnt und es wird irgendwann beschädigt, dann kann es in dieser Art nicht mehr angebetet werden, weil der Gott kann ja in keinem beschädigten Objekt wohnen. Und da ist es dann ganz selbstverständlich, dass dann diese beschädigte Figur entfernt wird und eine neue hergestellt wird.
Genau. Man muss in der Auseinandersetzung mit Artefakten immer sehr genau hinschauen. Das zeigt dieser und viele andere Fälle, und Vorurteile und Vorannahmen identifizieren und möglichst beiseite lassen. Die Berücksichtigung des kulturellen Rahmens kann die Art von Lesbarkeit, die hervorgehoben wird, beeinflussen. Es muss immer sehr genau auf sämtliche Aspekte des Kunstwerks geachtet werden, um eine Diskussion über Lesbarkeit führen zu können. Das Paradigma von der Substanzerhaltung ist in anderen kulturellen Bereichen so vielleicht gar nicht gegeben, wie in Nepal. Und übrigens auch bei uns nicht, wie der Umgang mit dem Lueger-Denkmal veranschaulicht.
Ich würde sagen, fassen wir einmal zusammen. Es gibt anscheinend nicht die eine Lesbarkeit, und vielleicht macht es ja auch gar keinen Sinn, eine allgemeingültige, fest vorgeschriebene Definition von Lesbarkeit formulieren zu wollen.
Weil eine Definition des Begriffs voraussetzen würde, dass wir ein Werk letztgültig und hinlänglich erfassen könnten, was aber nicht der Fall ist. Weil jeder Perspektivenwechsel, der automatisch immer wieder vollzogen wird, neue Seiten an den Werken hervorbringt, und dieser Prozess nimmt kein Ende.
Genau. Bei jeder Restaurierung bzw. bei dem Anspruch von Steigerung von Lesbarkeit geht es ja nicht um die Wiederherstellung des Originals oder des entstehungszeitlichen Zustands, sondern es wird ja ein komplett neuer Zustand geschaffen, in welchem man sich als Restauratorin, Kuratorin, Denkmalpflegerin, als Publikum wiederfindet. Die Objektgeschichte wird schon fortgesetzt, aber vielleicht mit dem Anspruch auf historischer und konservierungswissenschaftliche Akkuratesse.
Ja, und im Zuge einer Restaurierung können aber auch Teile der Objektgeschichte ausgelöscht werden. Beide Ansätze erfordern Verantwortung oder einen verantwortlichen Umgang. Daher muss gründlich diskutiert werden mit allen Beteiligten, Restauratorinnen, Denkmalpflegerinnen, Kunsthistorikerinnen, Pfarrern, Eigentümerinnen und so weiter, welche Lesbarkeit oder welche Lesbarkeiten sichtbar gemacht werden sollen. Es hat sich ja herausgestellt, dass es mehrere gibt. Besonders interessant wird es meiner Ansicht nach bei denkmalgeschützten Objekten, weil die zusätzlich noch im öffentlichen Interesse stehen und dadurch die Diskussion über Lesbarkeit einen öffentlichen, vielleicht auch politischen Charakter annehmen, weil man ja mit der Restaurierung im Interesse des Staates und jedes einzelnen Menschen in Österreich handelt und Entscheidungen trifft. Und genauso verhält es sich, wenn man mit UNESCO-geschützten Objekten zu tun hat, nur dass diese den Anspruch verfolgen, sogar für die gesamte Menschheit von großer Bedeutung zu sein.
Machen wir hier einen Gedankenpunkt. Wir haben in unserem Gespräch versucht, ein paar Denkanstöße zu geben, was man unter Lesbarkeit verstehen kann und wie viele verschiedene Aspekte eigentlich darunter fallen. Und dieses Thema wollen wir eben auch noch in den nächsten Folgen behandeln. Wir haben eine Umfrage für Expertinnen und Museumsbesucherinnen vorbereitet, die wir eben in den nächsten Folgen auswerten werden. Aber zunächst einmal, Fabian, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank. Und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Bis zum nächsten Mal.
Bleibt nur noch eins zu sagen. Feedback und Anregungen sind erwünscht. Martina, wie kann man uns am besten erreichen?
Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal, liebe Anna.
Bis bald, liebe Martina.